Ja, vergangenes Wochenende war wieder EBTC-Wochenende und es sind immer wieder schöne Begegnungen, die ich dort erleben darf. Timofey war gestern mit und hatte mich am Rückweg gefragt, warum gibt es eigentlich eine Bibelschule? Und ein bisschen drüber gesprochen und ich frage einfach mal in die Runde, wer möchte eigentlich nicht mehr aus der Bibel lernen? Hat sich keiner meldet, vermute ich. Irgendwo wollen wir alle mehr lernen. Und dann ist meine Frage, wer macht das so intensiv, vielleicht strukturiert und auch dauerhaft, dass wir vorankommen von Anfang bis zum Ende, verstehen, was in der Bibel steht. Und ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, mich selber auch dort zurüsten zu lassen. Und wollte einfach mal, unsere PR-Abteilung hat darauf hingewiesen, hey, wir haben jetzt so eine coole Folie, wenn du eine PowerPoint machst, hau die mal rein. Einfach darauf hinweisen, auf Bibelkunde, wo man einfach in 10 Monaten durch die komplette Bibel geht. Von 1. Mose bis Offenbarung und eine gut investierte Zeit genießen darf, auch vor Ort viele Leute kennenlernen kann, die genau dasselbe Ziel haben, Gott in der Bibel besser kennenzulernen. Wenn jemand fragen wollte, der das schon gemacht hat, fragt Christoph, der das tatsächlich in 5 Monaten gemacht hat. Sehr fleißig und ist eine enorm bereichernde Gemeinschaft, die man vor Ort haben kann. Und hier links übrigens sind 2 Brüder aus der Sudfeldstraße und noch einer aus Haslinghausen aus der Gemeinde, wo Stefan Fischer aktiv ist. Den darf ich auch immer eine gute Zeit dann im Auto zusammen haben. Denkt einfach mal drüber nach. Ich bete dafür und hoffe, dass ihr vielleicht auch da so ein bisschen Geschmack bekommt. Steht bitte nochmal auf. Ich möchte noch beten für die Zeit vor uns. Du guter und treuer Herr, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir sie lesen und studieren dürfen, dass wir darüber nachsinnen dürfen, dass wir lernen dürfen ein Stück weit mehr, wer du bist. Und oh Herr, zeig uns heute deine Herrlichkeit und deine Größe, dass wir staunen und dir vertrauen. Amen. Was treibt einen Menschen in den letzten Stunden seines Lebens an? Was würdest du machen? Worauf läge dein Fokus? Ich habe ein wenig darüber nachgedacht und ich formuliere es mal sehr vorsichtig als Wunsch. Ich wünsche mir einen glasklaren Blick des Glaubens auf die Herrlichkeit Christi zu haben, weil ich dann kurz danach in seine Herrlichkeit eingehen dürfte. Den Glauben bis zum Schluss. Und doch weiß ich es ehrlich gesagt nicht, was mich in den letzten Stunden umtreiben wird. Ich erspare auch jegliche fromme Antworten, die man meint, ich werde das so machen. Und wir wissen alle, wie oft wir im Leben stolpern und fallen. Deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig. Stattdessen möchte ich lieber in die letzten Stunden vor Jesu Tod mit uns gemeinsam blicken. Und ich bin froh und sehr erfrischt vom Johannesevangelium, was uns die Herrlichkeit Jesu in diesen letzten Stunden vor dem Sterben Jesu Christi so aufzeigt. Ich habe am Dienstag kurz beim Gemeinderat so ein bisschen einleitend über diese Verse gesprochen, die wir heute lesen werden. Und ich bin in Staunen geraten, weil diese Verse eine ganz andere Perspektive auf Gethsemane legen, den Garten, wo Judas zu Jesus kommt und Jesus gefangen genommen wird. Kennen einige der Begebenheiten, des Schlafens der Jünger, des Betens Christi. Aber da ist noch so viel mehr passiert und davon berichtet uns Johannes. Ich war sehr überrascht, muss ich sagen, weil mir das gar nicht so präsent war, was da für krasse Dinge noch passiert sind. Und ich hoffe, uns so ein bisschen mit hineinnehmen zu können in diesen Text heute, wo wir 4 Teile der Herrlichkeit Jesu im Angesicht seines Todes sehen werden. Und es geht darum, damit du staunst und ihm vertraust. Lass uns gemeinsam Gottes Wort lesen, die Bibel aus Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antwortete ihm: Jesus, den Nazoräer. Er spricht zu ihnen: Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazoräer. Und Jesus antwortete: Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Worte unseres lebendigen Gottes aus der Bibel. Und der Titel heute lautet: Jesu Herrlichkeit im Angesicht des Todes. Jesu Herrlichkeit im Angesicht des Todes. Und die vier Teile habe ich so benannt. Zunächst Verse 1 bis 4a, unbeirrte Entschlossenheit. Unbeirrte Entschlossenheit. Er ging, obwohl er alles wusste. Zweitens, umwerfende Macht, im wahrsten Sinne des Wortes, war diese Macht seines Wortes umwerfend. Drittens, umsorgendes Hirtenherz, wie er sich zwischen die Feinde und seine Jünger stellt. Und zu guter Letzt, seinen unumstößlichen Gehorsam, den Willen des Vaters zu tun. Vier Teile von Jesu Herrlichkeit im Angesicht des Todes, damit du staunst und ihm vertraust. Und ich hoffe, dass wir ein Stück Geschmack bekommen auf diese herrliche Begebenheit hier. Kurze Erinnerung, damit beginnt ja unser Text, als Jesus dies gesagt hatte. Da geht es um diese ganzen Reden, die er in Kapitel 13 bis 16 gehalten hat, wo er seine Jünger vorbereitete auf ihren Dienst. Er wird seine Jünger aussenden und sie in ihrer Angst- und Sorge-Situation, in ihrer Furcht, bereitet er vor. Und sagt: Ihr sollt dienen, ihr sollt euch gegenseitig lieben. Ich werde euch den Heiligen Geist schenken. Ihr werdet Frucht bringen, ihr werdet in mir bleiben. Ja, ihr werdet verfolgt werden, aber ich habe gesiegt. Und dann war Zeit für Gebet. Jesus betet um seine Verherrlichung, damit der Vater verherrlicht wird. Er betet für seine Jünger und er betet auch für die, die durch seine Jünger zum Glauben kommen. Und dann folgen die restlichen Kapitel, die diesen hingegebenen Dienst des Sohnes Jesu Christi, des Sohnes Gottes für die Menschen beschreibt, Jesus Christus und die Leidensgeschichte. Und jedes Evangelium hat so seine eigenen Schwerpunkte, wenn man die liest, aber nirgendwo sehen wir das so einzigartig wie in Johannes, möchte ich behaupten. Die gerade auch in unseren Versen, die wir sehen, nochmal die Herrlichkeit Jesu so zum Strahlen bringen lässt. Gethsemane bedeutet eben nicht nur Leiden und Qualen und Angst, was wir besonders in den anderen Evangelien lesen, sondern letztlich ist Gethsemane, wie wir es hier gelesen haben, auch eine großartige Illustration, ein Bild dafür, wofür Jesus in Kapitel 17 gebetet hat. Er als Fürsprecher, als hoher Priester, als guter Hirte hat gebetet, dass die Seinen bewahrt werden. Und er zeigt das aktiv, indem er das tut. Und somit kommen wir zum ersten dieser vier Teile der Herrlichkeit Jesu im Angesicht seines Todes. Die unbeirrte Entschlossenheit. Wie wir in Vers 1 lesen, Jesus hatte das gesagt und er ging mit seinen Jüngern hinaus zum Garten. Er ging los. Sie ist gekommen. Diese Stunde der Vollendung. Sie ist gekommen. Auf der einen Seite ist es die schlimmste Stunde. Es ist Satans Stunde, in der er zu siegen scheint. Aber auf der anderen Seite ist es diese herrliche, diese herrlichste Stunde, die Stunde Gottes, in der er durch Tod und Auferstehung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, siegen wird. In Apostelgeschichte 2,23 lesen wir davon, dass es nicht einfach nur die Römer waren oder die Juden waren, die Christus ans Kreuz brachten. Nein, es war im Ratschluss Gottes so festgehalten. Ja, es ist auch Satans Plan, Christus zu töten. Doch dieser Plan ist eingebettet in Gottes herrlichen, souveränen Masterplan. Und so wirken Gott und Satan hier gemeinsam auf eine Person ein, wenn man so möchte. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber Christus triumphiert. Christus wird siegreich erhöht werden. Und zunächst lesen wir, er ging aus der Stadt hinaus, sie waren ja schon unterwegs, dass er zielstrebig zu dem Ort seiner Verhaftung ging. Was lesen wir in Vers 4? Jesus wusste alles, was über ihn kommen würde. Er wusste, was passieren würde. Er wusste, dass er gefangen genommen werden würde. Er wusste, dass er in die Hände der Heiden überliefert werden würde. Er weiß das alles und er geht. Aber das ist nur ein Teil dessen, dass er in den Tod geht. Für ihn geht es um den Zorn Gottes, den er für all jene auf sich nimmt, die zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte an ihn glauben. Gott wird diesen gewaltigen Zorn in diesen 3 Stunden Dunkelheit am Kreuz entfesseln. Und Jesus wird die Strafe, unsere Strafe tragen. Mit einer Entschlossenheit, getrieben von ewiger Liebe, geht Jesus aus der Stadt hinaus in Richtung dieses verhängnisvollen Gartens für dich und für mich. Und ich habe meine Karte mitgebracht, hier rechts in Rot, diese dicke Linie ist dieser Bach Kidron, dieser Winterbach. Es ist ein Tal, ein Wadi, was nur zur Winterzeit, wirklich zur Regenzeit geflutet ist. Der Rest der Zeit ist er trocken und er trennt hier auf der linken Seite die Altstadt Jerusalems von der rechten Seite des Ölberges, wo auch Gethsemane liegt. Links hier in hellblau der Tempelbereich. Und wir müssen verstehen, was genau in diesen Stunden hier passiert. Ein Massaker von der Schlachtung von Tausenden von Lämmern. Die Passahlämmer wurden gerade geschlachtet. Und das Blut floss über den Altar, sammelte sich in den Kanälen, floss an der Rückseite des Tempelberges hinunter in den Bach Kidron. Die genaue Zahl wissen wir nicht. Es gibt eine Überlieferung, 30 Jahre später wurde das mal notiert, 256.000 Lämmer, die geschlachtet wurden. Ein Blutbad. Und dort schreitet Jesus hindurch, durch diesen Bach Kidron. Vielleicht in dem Bewusstsein, dass er selbst das einzig wahre und für immer gültige Opfer sein wird. Jesus ist auf dem Weg hier rechts nach Gethsemane. Ein Gut, ein Garten, ein Grundstück. Lukas berichtet uns davon, er geht zum Ölberg. Also der Ölberg, ein Teil dieses Ölberges ist dieses Grundstück Gethsemane. Dort hatte Jesus sich, so lesen wir hier im Text, sich schon öfter zurückgezogen. Und wenn wir mal nach Johannes 7, Vers 53 springen, das möchte ich ja mit uns lesen, das scheint so, als wäre es für Jesus eine Art Zuflucht, eine Art Zuhause. Sehr interessant, wie Johannes uns das hier berichtet. Johannes 7, Vers 53, dort lesen wir, und jeder ging in sein Haus. Jeder von denen, die versucht haben, Jesus zu verhaften, aber es ist fehlgeschlagen. Und dann Vers 1, Kapitel 8, Vers 1, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Es scheint so, als wäre da ein Stück weit sein Zuhause für den, der nicht weiß, wo er seinen Kopf hinlegen soll. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er seinen Kopf niederlegen kann. Und doch geht er hier an diesem Abend nicht in dem Sinne nach Hause, in Ruhe und in Schutz und für Rast. Jesus geht in diesen verhängnisvollen Garten mit dem Wissen, er würde verhaftet werden. dort angekommen und davon berichten uns eben die anderen Evangelien, passieren Ereignisse, wie er sagt, Herr Jünger, setzt euch bitte hin. Er nimmt seine drei engeren Jünger mit und sagt, betet, wacht. Er betet und wacht und sie schlafen. Wir kennen diese Geschichte, die ist uns oft präsent. Und ich bin so froh, dass Johannes uns aber auch nochmal diese andere Perspektive zeigt, was hier noch passiert. Jesus betet inbrünstig darum, Gottes Willen zu tun. Letztlich den Kelch, er möchte ihn eigentlich nicht und doch weiß er, es ist sein Weg. Ein Engel erscheint, Lukas 22 berichtet davon und stärkt Jesus. Ich weiß nicht, was in euren Köpfen passiert, wenn wir so daran denken, was an diesem Abend weiter passiert ist, in der Nacht, am Morgen. Die Qualen, das Blutvergießen, die Schläge, die Angst, die Einsamkeit, der Verrat, die Verhaftung, diese Ungerechtigkeit, die Folter, der qualvolle Tod am Kreuz. Aber Johannes macht eine Sache unmissverständlich klar. Jesus geht zielstrebig, um diese Mission zu erfüllen. Jesus hat absolute Kontrolle, sagt er, über sein Sterben und Auferstehen. In Johannes 10, die Versen 17 und 18 sagt er das. Dass niemand sein Leben nimmt, er hat die Vollmacht, sein Leben zu nehmen, zu geben und es wiederzunehmen. Schon in den Propheten sehen wir, dass es dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen, diesen Plan auszuführen. Jesus wusste das. Und auch wenn Kapitel 18 zunächst diesen Anschein erweckt, verfolgt Johannes damit eine Absicht. Dieselbe Absicht, die er für sein ganzes Evangelium hat. Was sagt er in Kapitel 20, 31? Er hat sein Evangelium geschrieben, damit was? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, wenn wir Johannes 18 heute Morgen lesen, geht es um dich. Es geht darum, dass du glaubst, Christus vertraust und ewiges Leben erhältst. Oberflächlich betrachtet, ist es die düsterste aller Zeiten. Doch hier kommt die strahlende Herrlichkeit, die Erhabenheit Christi, genauso zum Ausdruck. Und ich hoffe, dass du staunst und Christus dein Leben anvertraust. Und jetzt geht hier der Splitscreen offen. Auf der einen Seite geht Jesus, auf der anderen Seite, Vers 2, sehen wir, wie Judas genauso geht. Auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort mit seinen Jüngern oft zusammen war. Zur gleichen Zeit zwei Leute unterwegs mit unterschiedlichen Plänen. Der eine vollzieht seinen Plan und weiß gar nicht, dass er dem großen Plan dient. Judas, der abscheulichste aller Abtrünnigen, wenn ich ihn mal so nennen darf, der größte Verräter, der Inbegriff eines Heuchlers. Es ist mitten in der Nacht, alles ist dunkel, sein Herz wahrscheinlich am dunkelsten. Der Teufel hat ihn ergriffen, lesen wir vorher in Kapitel 13. Und doch strahlt die Herrlichkeit Christi genau an diesem Ort, wo sie sich begegnen werden. Und wenn wir das hier so sehen, Judas wusste das oft, was bedeutet das? Judas wusste, dass er da war, weil er oft da war. Was bedeutet das? Ich habe es mal so formuliert, Jesus macht es Judas leicht und auch den führenden Juden leicht. Er kannte den Ort, er war mit seinen Jüngern oft da zusammen, gerade in der letzten Woche, tagsüber im Tempel gepredigt, abends zurückgezogen zum Ölwerk. Lukas berichtet uns davon. Und auch die geistliche Elite, die war zu diesem großen Passafest eher zurückgezogen. Sie sagen zum Beispiel in Matthäus 26, dass sie ihn nicht während des Festes festnehmen wollten, also öffentlich, weil sie einen Aufruf unter dem Volk fürchteten. Und Jesus macht es ihnen leicht, indem er in die Heimlichkeit, in die Dunkelheit, in die Abgelegenheit geht. Und eines ist doch klar, Leute. Wäre Jesus ein Feigling gewesen, wäre er nicht zu dieser Zeit an diesen Ort gegangen. Ein ängstlicher Mensch, der fliehen wollte, würde weit weggehen, aber nicht zu dieser Zeit in die Einsamkeit, wo alles in Ruhe und ohne Zeugen vonstatten ging. Hat ihr beobachtet, wie Judas hier genannt wird? Er wird nicht der Iskariot genannt wie sonst. Zweimal wird er genannt, der ihn überlieferte. Der ihn verriet, sein Verräter. Das Johannes 13, Vers 2 hatte der Teufel ihm ins Herz gegeben. Und Judas kommt. Judas kommt, Vers 3, mit einer Schar und von den hohen Priestern, Pharisäern, Dienern. Und er kommt mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Judas kommt zu dem Garten. Und wir sehen das auf dem Splitscreen. Jesus ist schon da. Er sagt in diesem Moment, wo Judas ankommt, steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe gekommen ist der, der mich überliefert. Matthäus, Markus und Lukas berichten davon. Er wusste alles. Er wusste, die Meute kommt. Judas kommt nicht allein, sondern mit vielen anderen Menschen. Lukas berichtet uns, dass er sogar vorne weggeht. Unser Text spricht hier von drei Gruppen, die da sind. Die Schar und dann Diener von Hohenpriestern und Diener von Pharisäern. Die Schar oder Kohorte oder Truppe oder Abteilung von Soldaten, wie sie genannt wird, ist eine militärische Einheit von 600 Soldaten. Die unter Befehlsgewalt, Vers 12, lesen wir von ihnen, des Centurius oder eben des Obersten, hier hingekommen ist. 600 Mann. Dazu noch Diener der Hohen Priester. Die Hohen Priester zur Zeit des Passafests durften sie natürlich den Tempel nicht verlassen, würden sich unrein machen, deswegen die Diener. Und auch Diener der Pharisäer. Wir lesen noch von Ältesten des Volkes, die kommen. Wir lesen von der Tempelwache in Lukas 22, die auch dabei ist. Keine Ahnung, wie viele hundert Leute es am Ende waren. Vielleicht haben sich noch einige andere nachts diesem Mob angeschlossen. Es waren hunderte Leute, bis an die Zähne bewaffnet, in diesem kleinen Garten ankommen. Warum so viele? Vielleicht, weil sie Jesu Macht kannten und seine Möglichkeit, einfach zu entschwinden. Das haben sie, viele von ihnen, erlebt. Und zudem sollte Jesus nun schnell doch der Prozess gemacht werden. Sehr interessant, Arnold Fruchtenbaum, seinerseits Jude, messianischer Jude, weist darauf hin, dass die Pharisäer mindestens 22 ihre eigenen Regeln und Gesetze gebrochen haben, nur um den Prozess und die Verurteilung zu beschleunigen. Ein Beispiel. Eigentlich, 2. Mose 23, 8, durfte keine Verhaftung im Zusammenhang mit Bestechung geschehen. Ups. Bestechung, aber ordentliche. Oder es durfte kein Gerichtsverfahren nach Sonnenuntergang abgehalten werden, um eine Verschwörung zu verhindern. Naja, schwierig. Werden wir noch von lesen. Und das sind nur zwei von diesen vielen Regeln, die sie gebrochen haben. Nur um das schneller voranzutreiben. Und was können wir noch beobachten in unserem Vers 3? Wir lesen davon, dass Judas sich diese Leute mitgenommen hat. Beziehungsweise passiv, dass er sie erhalten hat. Das steht nicht von ungefähr da. Auf dem Hintergrund macht auch Arnold Fruchtenbaum hierauf aufmerksam. Bezogen auf diese römische Kohorte nämlich, also wenn da so ein kleiner Judas hinkommt, der konnte nicht sagen, ich will mal 600 Mann haben. Also musste er zum römischen Gouverneur Pontius Pilatus, der auch gerade in Anführungsstrichen zufällig genau da war, eigentlich war er in Caesarea, weiter nördlich, aber er war da, um Jesus für eine Tat anzuklagen, die nach römischem Recht strafbar ist. Das ist der Punkt. Nur dann bekommt er so eine Kohorte. Und wahrscheinlich werden hier die Begriffe Aufstand oder auch König gefallen sein, vermutet Arnold Fruchtenbaum. Wahrscheinlich war deswegen Pilatus auch schon früh morgens bereit dann zur Verhandlung, wie wir in Kapitel 18, Vers 28 lesen. Früh morgens ging schon los. Wenn er diese Kohorte losgeschickt hat, sie dem Judas übergeben hat, dann will er natürlich auch wissen, was damit ist. Kleine Randbemerkung. Und doch, wenn wir diesen Text lesen, es steht nicht ohne Grund. Und sie kommen des Nachts, sie kommen in die Dunkelheit. Womit kommen sie? Sie kommen mit Leuchten und Fackeln, das scheint uns vielleicht nicht ungewöhnlich. Sie kommen mit Waffen, Schwertern und Stöcken. Aber wir müssen verstehen, was diese Situation ist. Passafest wird immer zu Vollmond gefeiert. Eigentlich hell genug. Man kann alles sehen. In diesen Straßen ist keine Lichtverschmutzung. Der Mond leuchtet bis hinein in alle Ecken. Sie müssen davon ausgegangen sein, dass sie sich verstecken wollen oder dass sie vielleicht einen Hinterhalt geplant haben in diesem Garten. Fackeln und Laternen. Und wenn wir uns das vorstellen, da kommen hunderte Leute mit Fackeln und Laternen. was das für diesen Garten macht. Er war hell erleuchtet. Jede Ecke, jeder Winkel konnte gesehen werden. Keine Möglichkeit zur Flucht. Sie hatten alles unter Kontrolle. Eine Meute, die bis an die Zähne voll bewaffnet war. Und auf der anderen Seite des Splitscreens Jesus, Vers 4, der alles wusste, was mit ihm geschehen würde. Während Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, berichten uns Matthäus und Markus, doch Jesus war davon nicht überrascht. Er wusste. Er ist auf dem Weg, wo er sein Leben lassen würde. Er hat die Situation völlig unter Kontrolle. Es ist seine Macht. Und es ist nicht Judas, der auf ihn zukommt und der sagt, ich küsse ihn jetzt. Auch das wird noch passieren. Nein, Jesus geht ihm entgegen, lesen wir Vers 4. Jesus, der alles wusste, macht was? Er ging hinaus. Er geht ihm entgegen. Mit unbeirrter Entschlossenheit geht Jesus seinen Weg voran. Er als Sohn Gottes, er weiß natürlich alles, was kommen wird. All der Hass, die Verfolgung auch über seine Jünger hat er angekündigt. Er wusste alles, was vom Anfang an war. Und mit diesem Wissen geht er zielgerichtet, diesen Schritt weiter, Schritt für Schritt in Richtung Kreuz. Er geht der Meute entgegen und stellt sich wohin? Wahrscheinlich ist hiermit gemeint, dass er aus der Mitte der Jünger raustritt, nicht aus dem Garten. Er stellt sich zwischen die Feinde und seine Jünger. Er geht zu ihnen und redet mit ihnen. Er beschützt die, die sein sind, weil er sie liebt bis ans Ende, haben wir gelesen. In Johannes 13, Vers 1. Er ist der Held in der Geschichte, der die Gefahr von den Seinen fernhalten möchte. Er ist der Protagonist. Alle anderen hier sind nur Statisten. Hast du Gethsemane so schon mal gesehen? Staune und vertraue dein Leben diesem Jesus an. Das war der erste von vier Teilen von Jesu Herrlichkeit im Angesicht seines Todes. Damit du staunst, damit du vertraust, wie herrlich, wie groß, zielgerichtet Jesus ist. Seine unbeirrte Entschlossenheit. Und nun, wenn wir uns anschauen, seine umwerfende Macht. Verse 4b bis 6. Er sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Jesus, den Nazaräer. Und er spricht zu ihnen, ich bin. Als Jesus diese Meute begegnet, passieren diese drei Dinge zweimal. Wen sucht ihr? Ich bin der Nazaräer, ich bin es. Und so spricht Jesus hier zum ersten Mal diese Frage. Und er will hören, was ist der Haftbefehl? Welchen Name steht da drauf? Wen sucht ihr? Sie suchen Jesus, den Nazaräer, den von Nazareth. Und er steht vor ihnen. Und es ist interessant, Johannes berichtet uns nicht von diesem verräterischen Kuss. Das machen die anderen Evangelien, durch den Judas selbst entlarvt wird. Sondern hier liegt die Betonung darauf, dass Jesus sich selber bestätigt und autorisiert. Ich bin. Kurz nochmal die Aufmerksamkeit auf Judas. Johannes weist darauf hin, dass Judas bei ihnen steht. Er ist nicht mehr bei Jesus. Es wird deutlich gesagt, er ist derjenige, nochmal, der ihn überlieferte, auslieferte, verriet. Er ist der Verräter. Und er hört, wie Jesus da auf Aramäisch sagt, ich bin. Und jeder kennt diese Worte. Ich bin, der ich bin. Gerade das Johannesevangelium macht uns das immer wieder an den Stellen deutlich, wo Jesus seine Gottheit damit bestätigt. Und ich denke, hier steckt eben genau mehr dahinter, als nur zu sagen, hallo, hier bin ich doch. Ich bin. Das S ist in Klammern geschrieben, es ist nicht Ausdruck des Wortes gewesen, sondern nur ich bin. Ich bin, derselbe, dem Mose begegnet ist. Es geht mehr als nur ein bloßes zu kennen ergeben, sondern schaut rein in Vers 6. Als er das zu ihnen sagte, ich bin, da wichen sie zurück und fielen zu Boden. In dem Moment, als dieser eine Mann Jesus im Anblick dieser Riesenschar sprach, ich bin, da verstehen sie vielleicht wie Mose, dass sie auf heiligen Boden stehen. Dass sie vor dem Heiligen und dem Herrn der Herren und dem König aller Könige stehen und gar nicht anders können, als zurückzuweichen und auf den Boden zu fallen. Hunderte weichen zurück und fallen, man kann es kaum erkennen, ist genau dieser Moment, fallen wie Dominosteine zu Boden. Eine umwerfende Macht von Jesu Worten. Er nennt den Namen Gottes, er verkündigt nochmal seine Göttlichkeit, wie schon so oft im Johannesevangelium. Ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Er aber war, bin ich und ich bin. Die Mächte wanken buchstäblich vor der Macht seines Namens von einer einzigen unbewaffneten Gestalt in diesem Moment. Alle waren bewaffnet, kriegsbereit. Und er spricht den Namen Gottes aus. Diese unendliche, umwerfende Macht durch sein Wort. Diese Macht, die das ganze Universum ins Dasein gerufen hat. Sein Wort. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 9. Er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten, Jesaja 11. Aus dem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt, Offenbarung 19, Vers 15. Das ist die Macht, die dahinter steckt. Und meine Lieben, wir wissen nicht genau, ob sie vorwärts oder rückwärts gefallen sind. Hier wird es dargestellt, rückwärts. Manche gehen davon aus, dass sie auf ihre Knie gefallen sind. Wie dem auch sei, die Bibel berichtet an anderer Stelle, dass jedes Knie sich eines Tages beugen wird. Vor diesem Herrn, vor diesem König. Egal, ob du jetzt an ihn glaubst oder nicht. Aber wenn du es tun wirst, wenn du schon gestorben bist und später ihn erkennen wirst, wer er ist, dann ist es zu spät. Jetzt zu Lebzeiten beuge deine Knie und anerkenne ihn als Herrn, als den ich bin, als Gott. Staune und vertraue dein Leben Jesus an. Darum geht's. Und das war der zweite von diesen vier Teilen von Jesu Herrlichkeit im Angesicht des Todes. Damit du staunst und damit du ihm vertraust, diesem mächtigen Herrn. Wir haben seine unwerfende Macht gesehen und blicken jetzt auf eine sehr wunderschöne Komponente hier. Sein umsorgendes Hirtenherz. Sein umsorgendes Hirtenherz. Schaut mal rein in den Text, Vers 7. Wieder fragt er, wen sucht ihr? Sie sprachen Jesus, den Nazaräer. Und Jesus antwortete, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nur mich sucht, so lasst diese gehen. Nachdem Jesus also die Macht seines Wortes, seines göttlichen Wortes demonstriert hat, den Namen Gottes offenbart hat, flieht er nicht. Die liegen ja alle am Boden. Irgendwo ist es eine gewisse Ironie, dass er sie nochmal fragt. Wen sucht ihr denn jetzt? So als ob sie noch einmal drüber nachdenken sollen, jetzt im Angesicht, dass sie nach oben schauen, liegen auf dem Boden und denken sollen, den sollen wir mitnehmen? Jesus, den Nazaräer, ist ihre Antwort. Und Vers 8 bestätigt Jesus wieder seine Identität. Er sagt, ich habe es doch gesagt, dass ich das bin. Er sagt, es geht um mich. Die Namen meiner Jünger stehen nicht auf eurer Liste drauf. Ihr sucht Jesus von Nazareth? Ich bin. Aber über sie habt ihr keine Befugnis. Und somit stellt er sich zwischen seine Jünger und die Feinde. Mit seinem umsorgenden Hirtenherz sagt er das hier in dieser Bedingung und Folge. Wenn ihr also nur mich sucht, dann lasst diese gehen. Wie ein Hirte stellt er sich schützend vor seine Schafe. Er ist kein Mietling, er ist kein Hilfshirte, einer, der nur für Geld arbeitet. Nein, er ist der gute Hirte, der wahre Hirte, der Oberhirte. Er ist der, der sein Leben für die Schafe lässt, der sie kennt. Er weiß genau, was passieren würde, wenn er das nicht tun würde. Und die Rotte, diese Menschen dort, sie mussten, wenngleich auch wir lesen, dass die Jünger fliehen, sie mussten diesen Befehl Folge leisten. Sie haben keinen von ihnen dort gefangen genommen. Vers 9, schaut mal rein, ist ein Kommentar von Johannes, der uns zeigt, warum das so geschehen musste. Er sagte, Damit Gottes Wort, damit Christi Wort erfüllt würde. Damit das Wort erfüllt würde, das Jesus sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Diese Absicht beinhaltet ein Versprechen Jesu. Das Versprechen, was er ihnen in Kapitel 6, 39 gegeben hat und in Johannes 17, Vers 12 im Gebet nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Es geht um die ihm Anvertrauten. Es geht um die, die der Vater ihm gegeben hat. Keiner wird verloren gehen, Klammer auf, außer der Sohn des Verderbens, hat er in Johannes 17 gesagt, Klammer zu. Der steht vor ihm. Jesus lässt nicht zu, dass die Jünger verhaftet werden, vor Gericht gestellt werden. Er schützt sie davor, damit sein Wort erfüllt werden wird, dass keiner von ihnen verloren geht. John MacArthur spielt dieses Spiel ein bisschen durch. Er sagt, angenommen, er hätte ihre Verhaftung zugelassen, wäre ihr Glaube völlig erschüttert worden. Es war so ja schon schwer genug, sie zerstreuten sich und Petrus leugnete Christus vehement. Aber unser Herr wusste, dass ihr Glaube scheitern würde, wenn sie verhaftet und dem ausgesetzt würden, was er selber hätte durchmachen, was er selber durchmachen würde. Vielleicht kommen jetzt die Antennen raus und die sollten rauskommen. Kann der Glaube eines Gläubigen scheitern? Ich sage ja. Es sei denn, Christus lässt es nicht zu. Wenn es auf mich ankäme, würde der Glaube scheitern. Aber es kommt auf Christus an. Er trägt die Glaubenden durch bis zum Ende. Wenn ich mein eigenes Heil in der Hand hätte, würde ich es verlieren. Wenn es auf mich ankäme, würde ich scheitern. Das weiß Jesus. Doch nicht durch mich, sondern Christus in mir. Wer ist der, der mich schützt? Ich bin gewiss, mein Hirte wird mich schützen. So haben wir es in dem Lied gesungen, nicht heute, ein andermal. Der Herr führt uns durch sein Gebet in die Herrlichkeit. Er ist jetzt da und vertritt dich und mich, der du an ihn glaubst, vor dem Vater. Er betet für uns. Das macht sein umsorgendes Hirtenherz bis heute aus. Und diese Situation hier in Gethsemane ist eine wunderbare Illustration, ein wunderbares Bild für die Wahrheit, die wir in 1. Korinther 10, Vers 13 finden. Lass uns das mal gemeinsam lesen. 1. Korinther 10, Vers 13. Das ist ein unheimlich wichtiger Vers, den wir im Blick haben sollten. Gerade auch in der Seelsorge ein unheimlich wichtiger Vers. Erste Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung oder Prüfung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eurem Vermögen hinaus versucht oder geprüft werdet. Sondern mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nur eine menschliche Versuchung, wir kennen die, das ist nicht immer nur, aber es ist keine übermächtige. Er zeigt was? Gott ist treu. Er zeigt, dass Gott in seiner Treue eben nicht zulassen wird, dass deine Prüfung größer wird, als du ertragen kannst. Und er zeigt was? Das grüne Schild, es wird einen Ausgang geben. Gott wird einen Ausgang schaffen. Und das zeigt Jesus hier im Leben. Er schafft für seine Jünger den Ausgang. Und es ist egal, wie schwach, wie schwanken, wie schnell wir fliehen und zerstreuen. Gott sagt an dieser Stelle, weil er treu ist, nicht weil wir so gut sind, weil er treu ist, dass nichts kommen wird, was unseren Glauben zerstören wird. Er wird den Ausgang schaffen. Du kannst nicht verloren gehen, wenn du sein Kind bist. Seine Hand, die des guten Hirten, Johannes 10, und des Vaters Hand halten dich. Und diesen Dienst, der ist viel größer als den Dienst, den er am Kreuz getan hat, wenn ich es mal so sagen darf. Es klingt komisch. Ich meine es aber nur zeitlich. Zeitlich war das relativ schnell. Aber zeitlich gesehen, diesen Dienst, dass er für uns eintritt, vor dem Vater als hoher Priester, dass er sich für uns verwendet, dass er betet, der passiert über die ganze Dauer, jetzt, in diesem Moment. Das ist sein umsorgendes Hirtenherz, dass er dich nach Hause holen wird, wenn du sein Kind bist. Er stellt sich als der Hirte schützend an deine Seite, beziehungsweise hier vor Ort sogar zwischen die Feinde und seine Jünger. Und Petrus hätte einfach sagen können, danke Herr, dass du das machst. Naja, bei ihm sieht es ein bisschen anders aus. Zurück zum Text, Vers 10. Simon nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes war Malchus. Was das hier passiert, folgt ein kleiner Zeitsprung. Wir sehen, die Jünger stehen auch irgendwo wieder direkt in der Nähe von Jesus. Judas ist sicherlich hier in der Zwischenzeit auf Jesus zugetreten und hat ihn gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn, so wird uns überliefert, dieser verräterische Kuss. Sehr interessant, was John MacArthur schreibt, oder wie er das beschreibt, über Judas. Er besitzt eine teuflische Raffinesse, eine beispiellose Kombination. Eben das Zeichen, dass es sich um Jesus handelt, ist dieser Kuss. Er küsst ihn wiederholt ins Gesicht, ein Zeichen der Zuneigung. Seine List schlägt archetypische Heuchelei ein. Untergebene küssen die Hand, Sklaven die Füße, doch der Kuss ins Gesicht ist ein Zeichen der Liebe, Vertrautheit und Zuneigung. Was auch immer er in diesem Moment gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, so sagt John MacArthur, könnte ein bisschen durchgedacht, dass er wirklich gedacht hat, er könnte Jesus einen Moment lang glauben lassen, er sei zurück. Vielleicht, dass er nicht zu befürchten hat. Das wäre wirklich seltsam. Aber es ist ein Kuss, der ihn entlarvt und Jesus sagt ihm das direkt. Verrätst du den Sohn Gottes mit einem Kuss? Und er wurde entlarvt. Freund, wozu bist du gekommen? Fragte Jesus ihn. Dann haben sie Jesus ergriffen, noch nicht ganz festgehalten. Jesus hat noch eine weitere Sache getan, die auch sein umsorgendes Hirtenherz, seine Liebe zum Ausdruck bringt. Das Ohr war abgehauen. Aber da passierte noch etwas. Das berichtet Johannes nicht, aber die anderen Evangelien berichten davon, dass Jesus die Wunde komplett heilte, dass er das Ohr wieder dran gemacht hat. Grenzenlose Liebe. Simon Petrus hat das Schwert genommen, geschlagen. Eigentlich im Anblick dieser Situation ein total unnützes Unterfangen. Und doch, ich glaube, wir sind Petrus manchmal so ähnlich. Der Herr steht da und sagt, ich bin bei dir, ich werde dich beschützen. Und wir wollen selber. Sogar im Anbetracht einer Auswegslesensituation kämpfen wir uns irgendwie durch und wollen selber in die Hand nehmen. Katastrophal. Schmerzhaft. Jesus sagt, ich werde für euch sorgen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin bei dir. Staune und vertraue diesem Jesus dein Leben an. Vertraue ihm. Das war der dritte von vier Teilen. Wir kommen zum letzten Teil und blicken nach dem umsorgenden Hirtenherz auf seinen unumstößlichen Gehorsam. Schaut mir rein in den Text, Vers 11. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Gut gemeint und schlecht gemacht singen wir in einem Lied. Petrus war genau das in diesem Moment. Hat er sicherlich gut gemeint. Wir dürfen ihn nicht irgendwie Dummheit unterstellen, sondern wahrscheinlich eher eine Liebe, ein Eifer, um Jesus zu verteidigen. Das hat er vorher immer wieder zum Ausdruck gebracht. Aber dieser Eifer war fehlgeleitet. Ein fehlgeleiteter Eifer aufgrund mangelnder Erkenntnis des wahren Weges und Auftrages Jesu. Das hat er immer noch nicht ganz verstanden. Jesus, so lesen wir Vers 11, er hat es gut gemeint und gut gemacht. Er handelt aus in Liebe praktisch gelebten Gehorsam. Dass er diesen Weg geht, um seine Freunde, sein Leben für seine Freunde zu geben. Und somit ist er wiederum ein Vorbild dessen, was er in Kapitel 13 ihnen gesagt hat, liebt einander. Er liebt sogar die Feinde. Er liebt die Feinde. und macht sehr deutlich, in den anderen Evangelien lesen wir davon, alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Er lehrt hier seine Jünger noch an dieser Stelle. Das echte Schwert ist für den Glaubenskampf nutzlos. Und dann sagt er noch was in Matthäus 26, Vers 53. Und da sehen wir, wo wirklich die Macht ist und wo die Heerscharen wirklich stecken. Jesus fragt, meinst du nicht, dass ich den Vater bitten könne, dass er mir jetzt 12 Legionen Engel schicken kann? 60.000 bis 72.000 Engel. Und wir wissen, was ein einziger Engel tun kann. 185.000 tote Assyrer. Das ist Macht. Aber Jesus wusste, das ist nicht der Weg. Sein Weg ist, seinem Vater Gehorsam zu leisten. Oder anders ausgedrückt, Gottes Werk auf Gottes Weise zu tun. Nicht nach Menschenweise, so wie Petrus vielleicht in diesem Moment. Jesus sagt, lass es. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Er schuf neues Ohr. Und damit bewahrte er, wenn ich so ausdrücken darf, Petrus vor einem vierten Kreuz auf dem Hügel, dass Petrus dadurch auch bestraft, wahrscheinlich zu Tode bestraft hätte werden können. Und er rettete ihm das Leben. Jesus ist fokussiert, mit einem unumstößlichen Gehorsam seinen Weg zu gehen und in seiner Charakterart und Weise dieser Liebe und dieses praktisch gelebten Gehorsams voranzugehen. Und somit schließt er mit dieser Frage. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Welcher Kelch? Der Kelch, von dem er kurz vorher noch gebetet hat. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Den Kelch des Leidens. Vor diesem Kelch im Garten Gethsemane lesen wir, dass Jesus betrübt und geängstigt war. Vor diesem Gebet. Und in dem Gebet findet er sie nicht, aber es wird bekräftigt, dass er dann seine Sicherheit, Kraft, Zielstrebigkeit zum Ausdruck bringt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Unbeirrte Entschlossenheit gegenüber Petrus lässt er hier zum Ausdruck kommen. Ich habe den Auftrag von meinem Vater, ich werde gehorsam sein bis zum Ende. Sollte durch diese Aktion alles umgestoßen werden? Nein, sagt Jesus. Ich werde das tun, was der Vater mir gesagt hat. Dann, so lesen wir, Vers 12, banden sie ihn. Die anderen Evangelien berichten, dass die Jünger fliehen und Jesus wird weggeführt. Wie geht es weiter? Ich möchte mit den Versen schließen, die wir im Philipperbrief finden. Aus Liebe ging er weiter, und zwar gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 8. Staune, was Jesus getan hat, und vertraue ihm dein Leben an. Und so hoffe ich, dass Gott uns heute durch Johannes diese vier Teile der Herrlichkeit Jesu im Anblick seines Todes offenbart hat. Dass wir ein Stück weit mehr staunen können, was da auch in Gethsemane noch anderes passiert ist als dieses Klassische, was wir kennen, dieses Beten und er wurde gefangen genommen. Vertraue Jesus. Vertraue Jesus. Er war der mit unbeirrter Entschlossenheit vorangegangen ist. Mit einer umwerfenden Macht durch das Wort seines Mundes, die Feinde einfach rücklings auf den Boden geworfen hat. Er hat dieses umsorgende Hirtenherz, das dich liebt bis zum Ende. Und unumstößlichen Gehorsam, der seinen Plan, den Plan des Vaters ausgeführt hat, um dich und mich zu erlösen von unserer Schuld und Sünde. Heute geht's um dich. Wie stehst du zu Jesus? Bei Jesus? Oder noch nicht? Mein Wunsch ist es, dass wir ein Stück weit mehr von dieser Größe und Herrlichkeit der Erhabenheit unseres treuen und guten Herrn sehen durften. Dass er in unserem Leben jetzt ein Stück weit mehr Wert bekommt, ihn anzubeten. Dass unsere Liebe zu diesem Herrn Jesus wächst. Lass mich noch beten, steht bitte dazu auf. Du guter und treuer Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Einblick, den wir heute Morgen haben durften. Mich hat es so erstaunt und überrascht. Es war mir gar nicht so präsent, wie groß und herrlich du dich auch in dieser schlimmen Zeit gezeigt hast. Deine Herrlichkeit kommt in vielen Dingen so stark zum Ausdruck und es ist so schön zu sehen, wie du als guter Hirte, als zielstrebig Geleiteter diesen Weg gehorsam bis zum Ende gegangen bist. Für uns, für jeden Einzelnen hier. Oh, ich bete darum, dass jeder Einzelne, der hier ist, dein Evangelium, dein Aufruf, an dich zu glauben und umzukehren von dem alten Leben und mit dir zu leben, dass er ihm Folge leistet und neues Leben mit dir beginnt für alle Ewigkeit. Danke, dass du der Herr aller Herren, der König aller Könige bist, dem wir uns anvertrauen dürfen, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.